Hallo und herzlich willkommen zu Folge 127 des GoNeo Podcasts. Das ist eure Lieblingsshow für Webprofs, Webmacher und alle, die im digitalen Dschungel den Ton angeben wollen.
Hallo Sarah.
Heute wird's ein bisschen ernster, Markus. Wir tauchen in ein Thema ein, das unbequemer ist als unsere üblichen Tech-Talks über CMS-Updates oder Server-Tricks. Aber ich glaube, das müssen wir einfach angehen.
Oh, du machst uns sowas von neugierig. Unbequem klingt nach was Wichtigem. Ich bin auch neugierig. Steigen wir ein. I've got a vision
in my mind. Das Neueste aus den Bereichen Hostings, Websites, Server, Technologie. GoNeo, building up. Der Podcast von GoNeo. Turn my dreams into
reality, oh yeah. Heute geht's um das wachsende Problem der Online-Misogynie, also Frauenfeindlichkeit im Netz, und ihre Verbindung zur sogenannten Manosphäre. Das sind Online-Räume, die oft von Männern dominiert werden und wo frauenfeindliche, antifeministische und manchmal richtig hasserfüllte Inhalte verbreitet werden. Wir sehen, wie sich das immer mehr normalisiert, besonders bei jungen Männern, und Figuren wie der umstrittene Influencer Andrew Tate sind da nur die Spitze des Eisbergs. Was sagst du dazu, Markus?
Wir sind auf das Thema gekommen, weil wir uns gefragt haben, warum diese offenbar große soziale Problematik nicht auch Gegenstand auf den großen Bühnen ist. Bei OMR zum Beispiel jetzt gerade läuft, jetzt wo wir aufnehmen in Hamburg, OMR 2025, das Festival, oder auch demnächst bei dieser South by Southwest Konferenz in London, steht nicht so im Programm. Vielleicht also wirklich ein bisschen Housekeeping. Warum beschäftigen wir uns als Webhoster hier in einem Tech-Podcast, als Webhoster, wo Leute ihre Webseiten betreiben, mit einem, naja, sozial relevanten Thema?
Weil sich das auf Social Media abspielt. Social Media ist die Bühne. Wir gehören ja sozusagen auch zu den Promotoren von Social Media. Wir raten Webseitenbetreibern auch, nutzt Social Media, um eure Messages zu promoten und anzuteasern. Klar, Käufe oder andere Transaktionen sollten auf eurer Webseite passieren. Aber viele Dinge werden eben nicht mehr in Foren, Blogs und auf Meinungswebseiten diskutiert, sondern auf Social Media. Social Media hat die Netzwerkeffekte und die Massen sind dort, ob einem das gefällt oder nicht. Online-Marketing ohne Social Media geht 2025 meiner Meinung nach nicht mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen. Widersprecht mir gerne in Kommentaren oder Postings. Das ist für mich okay.
Heißt, wir brauchen Social Media und wir brauchen da ein Umfeld, das produktiv ist oder zumindest überwiegend nutzwertig und positiv ist. Wir haben ja gesehen, was mit Facebook passiert ist während der Corona-Pandemie. Da wurde nur noch gepöbelt, also gefühlt, nur noch gepöbelt und gehasst. Und am Ende haben sich nur noch, ja, ich sag's jetzt mal, die Boomer da bis aufs Messer gestritten. Die anderen sind abgewandert, so zum Beispiel auf TikTok und dergleichen. Nur sind diese Plattformen, TikTok, X und ja, Rumble muss man da jetzt auch nennen, eben die Bühne für Hass und insbesondere eben auch für Frauenhass. Das betrifft uns Webprofis ja direkt, indirekt, müssen wir mal ausdiskutieren. Uns nützen Hassplattformen überhaupt nicht. Und für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist das auch nicht gut. Also da gibt es schon Parallelitäten. Es gibt Plattformen, die durch Blockierung oder Demonetarisierung versuchen, gegen Misogynie zu steuern. Ja, aber andere Plattformen, und da ist X auch ein Beispiel, haben einfach auch eine andere Agenda. Klar, die wollen Geld verdienen, das ist das eine, aber da kommt noch dieser Elon Musk-Effekt dazu. Also es wird dort eigentlich jeder Müll zugelassen erstmal, das nennt man dann Free Speech. Also, sie erfinden ihn aber auch nicht, das darf man auf der anderen Seite auch nicht sagen, aber es gibt eben diesen Verstärkungseffekt, diesen Echokammer-Effekt. Andrew Tate, den Namen habe ich in den letzten Monaten, Jahren, Wochen sowieso echt oft gehört und gelesen und nicht im Guten. Also je nach Quellenlage, sage ich mal, meistens nicht im Guten. Die Plattform, auf denen das alles läuft, ist Social Media, sind Videoportale, sind Foren, auch das, ja. Das ist aber genau Teil einer Infrastruktur, die wir mehr oder weniger mitgestalten. Also wir sind Teil davon, wir fühlen uns als Teil davon. Ich komme ja selber aus der Gen X-Ecke und es gab auch früher schon Wellen von Online-Hass. Habe ich auch mitgekriegt. Im Webhosting-Bereich hatten wir das auch. Da gibt es auch Websites mit sehr kontroversen Themen, wenn man es ganz neutral ausdrücken will, dass man eben Blogs oder Foren, aber die hatten nicht diese Netzwerkeffekte. Ein bisschen, aber nicht in dieser Echokammer-Intensität. Die Geschwindigkeit und Wucht, mit der sich sowas heute über Algorithmen verbreitet, das ist echt eine neue Dimension, finde ich.
Genau, Markus, das ist der Punkt. Es geht nicht mehr nur um einzelne Trolle, sondern um ein systemisches Problem, das durch die Technologie selbst noch angefeuert wird. Und das wirft die große Frage auf, die wir heute auseinandernehmen wollen. Welche Verantwortung hat die Tech-Branche von den Entwicklern über die Plattformbetreiber bis hin zu uns allen? Und sollten nicht auch die großen Tech-Konferenzen wie SXSW oder spezialisierte Events für Webentwickler dieses Thema viel aktiver auf die Agenda setzen?
Oh, das ist schon mal eine Frage, die sitzt. Ja, ich denke, sie sollte, weil es sonst eben auch das Marketing auf Social Media einschränkt. Ganz banal, ganz praktikabel gesagt. Wir hatten so einen Effekt mit X, weil da ja viele rechte Trolle dann alles rausspeien können und die Russlandfreunde und so weiter. Da haben auch viele Werbetreibende gesagt, nee, nicht mehr ohne uns. Wir reden ja oft über die neuesten Frameworks, ne, die Server und was man alles machen kann, was auf uns zukommt, KI und dergleichen. Aber die gesellschaftlichen Auswirkungen von dem, was andere und was auch wir bauen und anbieten potenziell, die sollten wir echt nicht ignorieren. Ich bin gespannt, wo wir da heute hier in diesem Kurs, in diesem Diskurs hier, in diesem Podcast, in dieser Episode landen. Also lass uns mal tiefer in das Thema einsteigen, Sarah.
Okay, Markus, bevor wir tiefer einsteigen, lass uns mal klären, worüber wir genau reden. Wir reden über die Manosphäre. Das ist ein soziales Umfeld, wo Frauenhass gepflegt wird. Es gibt den Begriff der Misogynie. Der Begriff Misogynie wird oft mit Sexismus gleichgesetzt, aber da gibt's feine Unterschiede, die echt wichtig sind. Ich habe da eine spannende Forschungsarbeit gefunden, veröffentlicht in Humanities and Social Sciences Communications. Die greift die Definition von Kate Manner auf. Sexismus ist demnach eher die Ideologie, die patriarchale Strukturen rechtfertigt, also die Überzeugung, dass Männer Frauen überlegen sind oder Frauen bestimmte Rollen zugewiesen werden sollten.
Ah, also das ist sozusagen die theoretische Basis, wenn man so will, oder? Also interessant, aber was ist dann Misogynie genau? Mach mich mal schlau.
Misogynie ist laut Kate Manne eher die Vollstreckung dieser Ordnung. Sie richtet sich gegen Frauen, die aus diesen zugewiesenen Rollen ausbrechen oder die patriarchale Ordnung in Frage stellen. Das ist der Hass, die Abwertung, die Feindseligkeit, die Frauen trifft, wenn sie nicht konform sind. Und online sehen wir das in extremen Formen von subtiler Herabwürdigung über massive Belästigung und sexualisierte Gewaltandrohungen bis hin zu organisierter Hetze. Das ist echt ein Spektrum, das erschreckt.
Oh, das ist schon krass. Also interessant ist, dass man recht wenig so wirklich hasserfüllte Äußerungen der großen Influencer hört. Also nicht jetzt bei diesen Prominenten. Die krassesten Aussagen werden wahrscheinlich auch direkt blockiert oder demonetarisiert, findet man dann halt auch nicht mehr. Wer aber jetzt mal einen Eindruck haben will, wir haben hier ein paar Ausschnitte. Der erste Ausschnitt ist aus einer BBC-Fernsehdoku und hier wird Andrew Tate von einer Interviewerin mit Anschuldigungen konfrontiert. Also da hat man schon so ein bisschen Eindruck vom Kommunikationsstil, streitet alles ab, das muss man jetzt nicht alles konkret übersetzen. Nur die Kommunikation lässt schon so in den persönlichen Stil ganz gut Einblick gewähren, ne?
National organizations who are saying that are blaming you for increasing levels of misogyny, schools that are saying they are having increased incidents of girls being attacked, of female teachers being harassed
by pupils
because of you and your teaching and your influence.
That's absolute garbage. I have never, ever encouraged a student to attack a teacher, male or female, ever. I preach hard work, discipline. I'm an athlete. I preach anti-drug. I preach religion. I preach no alcohol. I preach no knife crime. Every single problem with modern society, I'm against.
Hier noch ein Ausschnitt, Thema Promiskuität.
Throughout the majority of human history, female promiscuity has been absolutely frowned upon. Only in the Western world we're going to pretend it's an okay thing. Every single culture since the dawn of human time and every single place on the planet has said that female promiscuity is disgusting to the point where females were executed for it. Yeah. And most of the world today...
As they should be.
Get the rocks. Yeah. Abdul?
Yeah. Get the rocks.
Get the rocks. In most of the world today, it's still frowned upon. It's unacceptable. Yeah. Whereas every single king and sultan and sheikh since the dawn of human time had multiple women. Men are allowed multiple women. Women are not allowed multiple men. Because if a woman has multiple men, you cannot ensure paternity. I can walk and have 10 wives behind me. That's sure. Perfectly acceptable.
Also, was sagte er? Als reicher und attraktiver Mann ist es völlig normal, mehrere Frauen zu wollen und zu haben. Hier noch ein anderer Ausschnitt. Das ist auch aus einem Podcast.
When you were at your peak value, you had zero interest in monogamy. But then you find a man who's 35 at his peak value.
Das liegt daran, dass Frauen den Peak ihrer Attraktivität haben, wenn sie so 19 bis 24 Jahre alt sind. In dieser Zeit können sie jeden Typen haben, der ihnen gefällt, und das nutzen sie auch, sagt er. Aber sie lassen die Männer links liegen, die eben nicht reich oder besonders attraktiv sind.
He finally gets to the point where he's now at his peak value. Him at 35 is you when you were 19.
Im Laufe des Lebens werden die unattraktiven Männer reich und damit attraktiv, und nun können sie viele jüngere Frauen, während die älter werdenden Frauen unattraktiver werden. Das ist das Narrativ der Manosphäre hier.
Wer das einzeln nochmal nachverfolgen möchte, die Links stehen auch in den Shownotes. Tonalität recht aggressiv. Schön ist es nicht, das anzuhören. Viele aber stehen drauf. Was wir hier haben, ist aber nicht strafrechtlich relevant oder so. Also zumindest würde ich das nicht so einschätzen. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr auf Plattformen wie YouTube etc.
Deswegen gibt es diese Beispiele wahrscheinlich noch online.
Ja, also wenn es zu krass wird, dann wird blockiert. Einige Plattformen machen das. Aber dann kommt eben der Mob, die große Masse mit dem Material. Die nehmen das auf, die kommentieren das, vielleicht dann auch noch krasser und hasserfüllter. Und das Netz ist natürlich wieder wie so ein Nährboden. Ne? Also diese gefühlte Anonymität senkt nochmal Hemmschwellen. Und Inhalte verbreiten sich durch diese Netzwerkeffekte rasend schnell und global. Da macht es gar nichts aus, wenn der Originalpost dann gelöscht worden ist. Man kann sich easy mit Gleichgesinnten vernetzen, man kann sich in Gruppen organisieren. Das ist ja auf der einen Seite, und deswegen nervt das auch, auf der einen Seite ist das die Stärke des offenen Webs, die wir ja immer lieben. Ja? Aber hier wird diese Stärke zur Waffe.
Absolut, Markus. Und die Zahlen sind echt alarmierend. Eine Studie von UCL und der University of Kent hat gezeigt, dass diese frauenfeindlichen Inhalte nicht nur da sind, sondern aktiv von Algorithmen verstärkt werden. Dazu kommen wir gleich noch. Aber die Studie hat auch gezeigt, dass diese Online-Ideologien längst nicht mehr nur online bleiben. Schulleiter berichten, dass misogyne Sprüche und Verhaltensweisen in die Schulhöfe einziehen und Teil der Jugendkultur werden. Das hat echte Auswirkungen auf das Zusammenleben, auf das Selbstbild von Mädchen und jungen Frauen, aber auch auf das Männerbild von Jungen.
Und das ist erschreckend, Sarah. Aber eigentlich sollten wir nicht so verwundert sein, dass das funktioniert, denn so funktionieren Social-Media-Plattformen. Und ehrlich gesagt, deswegen sagen wir auch immer, wenn du eine Webseite hast, was sagen willst, schreib es da drauf, aber promote das eben auch auf Social Media. Aber wenn das jetzt schon in Schulen eindringt und in die Gesellschaft sich sozial ausbreitet, dann ist das kein reines Online-Thema mehr und kein reines Online-Problem. Das ist ein gesellschaftliches Ding, das da durch die Online-Welt richtig befeuert wird. Ich stelle mir vor, wie Lehrer und Eltern da verzweifeln. Wie geht man damit um, wenn die Kids plötzlich nachplappern, was da gesagt wird? Algorithmen sind unser täglich Brot. Wir als Techies haben damit zu tun, jeden Tag. Wir nutzen KI, wir bauen auch Systeme, die so funktionieren, dass das bewertet wird, dass herausgestellt wird, was da ein bisschen überspitzt ist und so weiter. Ja, Sarah, lass uns mal genau unter die Lupe nehmen. Wie läuft das auf Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube, dass solche Inhalte eine riesen Reichweite bekommen?
Gute Frage, Markus. Die UCL-Studie hat das speziell für TikTok untersucht, aber die Mechanismen sind auf anderen Plattformen ganz ähnlich. Im Kern sind diese Algorithmen darauf ausgelegt, uns möglichst lange auf der Plattform zu halten. Sie lernen aus unserem Verhalten, was gucken wir uns an, was liken wir, was kommentieren oder teilen wir und worüber scrollen wir schnell drüber.
Klar, Engagement ist immer das Zauberwort, also Engagement, sollte ich es vielleicht englischer ausdrücken, weil Engagement hat irgendwie sowas was Positives. Hier geht es um Engagement, also womit interagieren die Leute. Je länger wir bleiben, desto mehr Werbung können sie uns zeigen. Völlig klar, nichts Böses. Desto mehr Daten können sie aber auch sammeln. So. Der Algorithmus ist darauf getrimmt, uns immer mehr von dem zu geben, was uns mit hoher Wahrscheinlichkeit fesselt, dranhält. Am Bildschirm, am Podcast, am what immer, ja. Aber das ist ja kein Redakteur, der die Inhalte anguckt, Wahrheit überprüft, Schädlichkeit überprüft. Dahinter ist eine Maschine. Die Maschine erkennt Muster und die Maschine reagiert auf Muster und tut das, wofür sie programmiert worden ist. Stimmt's?
Genau, Markus. Und hier kommen die Echokammern ins Spiel. Ich habe eine gute Erklärung dazu bei Internet Matters gefunden. Wenn ein Nutzer anfängt, sich für bestimmte Inhalte zu interessieren, sagen wir Videos über Männlichkeit, vielleicht aus einem Gefühl der Unsicherheit oder Einsamkeit heraus, und dann auf Inhalte stößt, die Frauen die Schuld geben oder sie abwerten und er interagiert damit, dann lernt der Algorithmus, oh, das gefällt ihm.
So, und zack, liefert er mehr davon. Und gleichzeitig filtert er vielleicht Inhalte raus, die eine andere Perspektive bieten würden, weil der Nutzer damit weniger interagiert hat und die Plattform uns dann nicht in Anführungszeichen belästigen wollen mit einer anderen Meinung. Ne? Das ist diese klassische Feedback-Schleife, oder? Man sieht alles nur noch als Bestätigung für die eigene, vielleicht auch problematische Sichtweise. Also auf großer Sicht problematische Sichtweise. Für das Individuum ist die Sichtweise nicht problematisch. Sie wird bestätigt. Bestätigt zu werden ist toll. Und dann hat man so den Eindruck, hey, ich bin nicht alleine mit meiner Meinung. Eigentlich sehen alle das so. Alle, weil man die anderen ja gar nicht wahrnimmt.
Exakt, Markus. Das ist die Echokammer. Die UCL-Studie hat das sogar simuliert. Sie haben Test-Accounts erstellt, die typische Interessen von Jungen zeigen, die anfällig für solche Inhalte sein könnten. Und was glaubst du, was passiert ist? Innerhalb von nur 5 Tagen hat sich der Anteil an misogynen Videos, die der TikTok-Algorithmus diesen Accounts vorschlug, vervierfacht von 13% auf 56%. Der Algorithmus hat die Accounts regelrecht in diese Richtung gedrängt, von harmlosen Themen wie Selbstoptimierung hin zu Wut und Schuldzuweisungen gegenüber Frauen.
So, 13 auf 56% in 5 Tagen. Das ist Wahnsinn, Sarah. Das zeigt doch, wie schnell man in so einen Strudel auch hineingeraten kann, ohne das richtig selber zu steuern. Der Algorithmus nimmt einem ja quasi die Auswahl ab und das ist eben einfach nicht neutral. Das ist schon auch gruselig. Man hat dann die Kontrolle verloren.
Die Forscher sprechen deshalb auch von der Notwendigkeit einer gesunden digitalen Diät. Wir müssen lernen, welche Nährwerte die Inhalte haben, die wir konsumieren und wie sie durch Algorithmen ultraverarbeitet und potenziell schädlich werden können. Das Problem ist, der Algorithmus selbst kann das nicht bewerten. Er optimiert auf Verweildauer, nicht auf Wahrheit oder ethische Vertretbarkeit. Und diese Mechanismen werden natürlich von bestimmten Leuten gezielt ausgenutzt. Das bringt uns zur Manosphäre und zu Figuren wie Andrew Tate. Die Manosphäre ist, wie die BBC und andere Quellen beschreiben, kein monolithischer Blog, sondern ein loses Netzwerk aus Blogs, Foren und Social-Media-Gruppen, die sich auf Männlichkeitsthemen konzentrieren, aber oft eben auch Misogynie, Antifeminismus und manchmal sogar rechte Ideologien verbreiten.
Und der Andrew Tate ist ja in den letzten Jahren so eine Art Posterboy dafür geworden, oder? Also ein ehemaliger Kickboxer, der sich selbst auch als Frauenhasser bezeichnet, ganz offen, und online einen mega luxuriösen Lebensstil zur Schau stellt, ja, so Autos halt, ne, teure Uhren. Und das Ganze dann gemischt mit extrem frauenfeindlichen Aussagen, das auch ein bisschen dosiert. Aber insgesamt ist das ein ziemlich toxischer Mix. Interessant aber, wenn man ganz gezielt nach krassen Aussagen von ihm im Web jetzt sucht, so wie ich es mal probiert habe im Rahmen dieser Episode, man findet nicht so viele Aussagen, wo man sagen kann, ey, das ist deswegen, weswegen es verboten werden muss. Ja, also komplett extrem ist es nicht. Das übernehmen dann die Hunderttausende von Trolls, die Netzwerke dann mit diesem Gedankengut fluten, die es aufnehmen, nochmal ein bisschen umformen, nochmal ein bisschen extremer machen, nochmal zuspitzen. Ja, das ist dann plötzlich überall.
Absolut, Markus. Die BBC-Recherche zeichnet da ein klares Bild. Er hat Millionen Follower auf Plattformen wie X, früher Twitter, obwohl er zwischenzeitlich von vielen Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook verbannt wurde, genau wegen dieser frauenfeindlichen Inhalte. Seine Videos wurden milliardenfach geklickt. Er hat ganz bewusst die Algorithmen gefüttert, indem er Kontroversen gesucht hat, polarisiert hat und seine Anhänger dazu aufgefordert hat, seine Inhalte aggressiv zu verbreiten.
Also fast schon Growth Hacking mit Hass, ne? Also er nutzt die Logik der Plattform, Engagement um jeden Preis, eben clever aus. Provokation erzeugt Reaktion, egal ob Zustimmung oder Ablehnung. Und beides signalisiert dem Algo, dieser Inhalt ist für diesen User hier jetzt relevant. Und der luxuriöse Lebensstil, Sportautos, ja, das ist doch die Verlockung. Und da ist man ja bei jungen Männern schon richtig, ne? Also denk wie ich, dann wirst du auch so erfolgreich sein. Das ist die toxische Mischung aus so Selbsthilfeguru und Hassprediger.
Genau, Markus. Und die Folgen sind echt gravierend. Die BBC zitiert britische Polizeibehörden, die Tate explizit als Faktor bei der Radikalisierung junger Männer nennen. Seine Aussagen, zum Beispiel, dass Frauen eine Mitschuld an sexuellen Übergriffen tragen würden oder die dokumentierte Verherrlichung von Gewalt, das sind nicht nur leere Worte. Sie schaffen ein Klima, in dem Gewalt gegen Frauen normalisiert wird. Und dann gibt es ja auch die ernsten rechtlichen Vorwürfe gegen ihn in Rumänien und Großbritannien wegen Menschenhandels und Vergewaltigung, die er bestreitet, aber die zeigen, was für eine dunkle Seite hinter der glitzernden Online-Fassade steckt.
Ja, das finde ich eben schockierend. Also schockierend, dass das in die Realität greift, so viel Raum einnimmt und dass er von Plattformen gesperrt oder teilweise dann wieder zugelassen wurde, wie auf X, das zeigt doch, dass man da eigentlich hilflos ist oder zumindest inkonsistent agiert. Also es ist nicht klar, wie die Plattformen damit umgehen. Man wird gesperrt, man wird wieder zugelassen. Ja, natürlich muss der user-generierte Content jetzt stattfinden, sonst haben die Plattformen nichts. Die leben vom user-generierten Content und je extremer, desto besser scheint das. Es sind halt auch Traffic-Giganten. Also von daher ist das schon auch ein Dilemma für die Tech-Industrie, nicht?
Genau, Markus. Und das führt uns direkt zur Kernfrage, die Verantwortung. Wenn wir wissen, dass Algorithmen so funktionieren und aktiv zur Verbreitung von Hass und Misogynie beitragen, was bedeutet das für die Plattform selbst? Reicht es, die Nutzungsbedingungen anzupassen und Inhalte zu moderieren, was ja offensichtlich nur begrenzt klappt?
Ja, das ist jetzt die Gretchenfrage, Sarah. Also die Plattformen sagen ja oft, wir sind nur neutrale Technologieanbieter. Aber wenn ihre Kerntechnologie, eben diese Algorithmen, die sie da fahren, nachweislich schädliche Inhalte verstärken, dann kann man ja nicht mehr von Neutralität sprechen. Da gibt es noch einen klaren Konflikt. Einerseits wollen die Plattformen Nutzerengagement und sie wollen Werbeeinnahmen maximieren. Das ist erstmal tatsächlich neutral. Andererseits haben sie aber auch eine Verantwortung, wenn Schaden entsteht. Und es gilt, Schaden zu verhindern. Und ab dem Moment ist es eben nicht mehr neutral. Die Content-Moderation ist ja auch schwierig, muss man sagen. Kennen wir aus eigener Erfahrung, ne? Also es ist teuer und wenn man Moderatoren dahinsetzt, Menschen dahinsetzt, sind die psychischen Belastung ausgesetzt. Das darf man auch nicht von der Hand weisen. Das ist wirklich auch schwer.
Stimmt, Markus. Und was ist mit uns Webprofis, den Entwicklern, Designern, Admins? Wir bauen und betreiben ja die Systeme. Wobei dieses Wir nun sehr weit greift, zugegeben. Wir arbeiten nicht für Social Media, aber die Basistechnologien sind das, was wir als Poster mit den Social Media Plattformen gemeinsam haben.
Also wir sehen uns ja selber oft als reine Handwerker, so von innen heraus betrachtet. Wir bauen Werkzeuge und stellen die eben auch zur Verfügung. Nur haben diese Werkzeuge halt auch Auswirkungen, wie Waffen. Ja? Also ich meine, Social Networks lassen sich ja auch über Open Source Software realisieren. Also wir betreiben keine sozialen Netzwerke, aber wir kennen einige Effekte aus der Zeit, als solches Material eben gerne vorn oder über Blogs verbreitet worden ist. Und es gibt auch Server-Software, mit denen man Social Networks aufbauen kann. Friendica, Mastodon, ne? Jeder kann seinen eigenen Mastodon-Server da fahren. Ja, vielleicht müssen wir wirklich auch stärker hinterfragen, wofür denn diese Arbeit genutzt wird. Wir tun es jetzt ein bisschen leicht als Webhoster und wir haben wirklich da nur Server laufen. Wir bauen da keine Software drauf, die Social-Media-Plattformen ermöglicht. Also ermöglicht schon, aber wir bauen die Software nicht, sondern man kann die Software da drauf abspielen. Völlig klar. Aber im Grunde fängt das schon bei jeder Codezeile auch an. Und es geht bis hin in die Serverarchitektur. Können wir Systeme bauen, die weniger anfällig sind für solche Echokammern, die vielleicht Transparenz über die Algorithmen schaffen? Das wäre zumindest mal ein Ansatz, auch wenn das jetzt sehr, sehr weit greift und ich mir das auch gar nicht so richtig vorstellen kann für den Moment jetzt. Aber das ist so ein bisschen so, Sicherheit bei Design vielleicht auch. Ne? Da redet momentan noch niemand drüber, aber vielleicht entsteht da so ein bisschen Bewusstsein.
Absolut, Markus, das wäre ein Riesenschritt. Aber ich denke nicht, dass man dieses gesellschaftliche Problem, das es ja ist, komplett technisch lösen kann. Ich schaue da auf die großen Branchentreffen, Tech-Konferenzen wie SXSW oder auch kleinere spezialisierte Events. Die sind ja oft eine Leistungsschau. Alles dreht sich ums technisch Machbare, ums Netzwerken und darum, Innovation zu feiern. Aber sollten die nicht auch ein Ort sein, an dem wir uns kritisch mit den Schattenseiten unserer Branche auseinandersetzen? Sollten Themen wie Online-Misogynie, Hassrede oder algorithmische Verstärkung von Desinformation nicht genauso wichtig sein wie das nächste große Framework?
Du hast sowas von recht, Sarah. Mein Eindruck ist ja oft, dass solche schwierigen Themen eher gemieden werden, weil man möchte halt eine gute Stimmung haben und die möchte man auch nicht kaputt machen, wenn da einer auf der Bühne und über solche Sachen erzählt. Die Sponsoren sollen zahlen, die Sponsoren sollen davon profitieren, sonst kommen sie nicht mehr, die dürfen nicht verärgert werden. Aber wäre das nicht genau die Aufgabe solcher Konferenzen? Das sind die Betroffenen, die die Zügel in der Hand haben, in einem Raum. Da könnte Debatte passieren. Also wo sonst sollen Entwickler, Manager, Forscher oder vielleicht auch Kritiker zusammenkommen, um über Lösungen oder Best Practices wenigstens zu reden? Ich sag mal, weniger Keynotes über Disruption und mehr Panels über Verantwortung. Das könnte man mal machen.
Sehe ich auch so, Markus. Das wäre ein starkes Signal, wenn die Branche selbst diese Themen proaktiv angeht, anstatt nur auf Druck von außen zu reagieren. Es geht ja auch um die Zukunft des Webs, das wir gestalten. Wollen wir ein Web, das Echokammern des Hasses fördert oder eines, das Austausch und Respekt ermöglicht? Das ist doch die große Frage. Okay, Markus, lass uns mal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass Online-Misogynie ein ernstes Problem ist, das durch die Funktionsweise von Social-Media-Algorithmen und die Entstehung von Echokammern massiv verstärkt wird. Figuren wie Andrew Tate nutzen diese Mechanismen geschickt aus, um Hass zu verbreiten und junge Männer zu beeinflussen mit Folgen, die weit über die Online-Welt hinausgehen.
Ja, genau, Sarah. Und wir haben das ja so hier festgestellt. Die Verantwortung dafür liegt nicht nur bei den Nutzern, die kritischer konsumieren müssten, sondern liegen auch bei den Plattformen, deren Geschäftsmodell auf Engagement-Optimierung basiert und letztendlich eben auch auf der ganzen Tech-Branche. Denn dort werden die Systeme entwickelt und dort werden die Systeme betrieben. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Ich denke auch nicht, dass das nur ein Problem von irgendwelchen marginalisierbaren Gruppen ist. Wo man sagen kann, naja, es sind ja gar nicht so viele, es sind Ausnahmen, die fallen halt nur auf. Aber es sind halt nicht nur ein paar orientierungslose Jugendliche oder New Adults oder so. Oder wie soll man sagen, also es verändert Gesellschaften. Und auf Hass folgt Gegenhass. Und geholfen ist da eigentlich niemandem. Ich meine, auf der anderen Seite redet man von einer Einsamkeitsepidemie und davon, dass Dating 2025 so schwer ist. Hookup-Kultur, hohe Ansprüche, festgemacht an Äußerlichkeiten, Oberflächlichkeit, Egozentrik, ja?
Richtig, Markus. Und deshalb unser Appell an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr ja Teil dieser Branche seid, nehmt dieses Thema ernst. Denkt drüber nach, welche Rolle ihr in eurem Arbeitsumfeld spielen könnt.
Also vielleicht hilft es, das Thema Misogynie in Teams zu besprechen. Überhaupt zu thematisieren, also kann man nur sagen, vor der Diskussion auf den Konferenzen, die ihr besucht oder informiert euch über Initiativen, über ethische Technologie oder digitale Aufklärung. Das funktioniert ja mit Datensouveränität auch momentan ganz gut. Es muss ein Problembewusstsein entstanden sein, bevor man darüber sprechen kann, ist klar. Das Problem ist auf Gesellschaftsebene, nicht auf einer rein technischen Ebene und das oder nicht nur, ja, heißt, man muss auf gesellschaftlicher Ebene das lösen. Und hier kommt die Frage rein, wie wir das als Mitglieder der Gesellschaft tun, wie wir miteinander umgehen. Und das muss wahrscheinlich anders werden.
Okay, Markus, bevor wir zum Ende kommen, lass uns noch das Thema Online-Dating damit in Verbindung bringen und wie sich da die Vorlieben entwickeln. Ich beziehe mich da auf Scott Galloway, kennt man, glaube ich, ein ziemlich scharfsinniger Analyst, der über die Dating-App-Dynamik spricht.
Oh ja, Sarah, Galloway hat da echt was auf den Punkt gebracht, schon seit einiger Zeit. Er sagt, dass Online-Dating ein ziemlich einseitiges Spiel geworden ist. Und im weiteren Sinne sind Online-Dating-Plattformen ja auch Social-Media-Plattformen. Dort interagieren Userinnen und User miteinander und es ist user-generierter Content, der da von den Plattformen monetarisiert wird, wenn man so will. Ne? Also dieses Matchmaking, dieses Dating, das ist einfach ein Mittel zum Zweck. Die meisten Frauen, und das ist jetzt die Kernaussage da, oder das Narrativ, was Galloway auch in mir reinbringt. Die meisten Frauen swipen sich durch die Profile und konzentrieren sich nur auf eine ganz kleine Gruppe von Männern. Nämlich die, die entweder extrem gut aussehen, fetten Kontostand haben oder irgendwie einen hohen sozialen Status rüberbringen. Die anderen Jungs haben da kaum eine Chance. Das ist so kurz erklärt, oder?
Genau, Markus. Galloway weist darauf hin, dass diese Apps eine Art Hierarchie schaffen, wo nur die Top 10% der Männer, die mit den besten Looks oder dem dicksten Bankkonto den Löwenanteil der Matches kriegen. Das führt dazu, dass viele Männer frustriert sind, weil sie sich abgehängt fühlen, während die Frauen oft nur nach diesen Premium-Profilen suchen. Es ist fast wie ein Markt, wo die Nachfrage auf ein paar wenige fokussiert ist.
Und das Schlimme ist, Sarah, dass das Erwartungen verzerrt, Wahrnehmung verzerrt. Wenn Frauen ständig nur diese Highflyer sehen, denken sie vielleicht, das ist jetzt der Standard. Die Normalos, die vielleicht auch so doch schon was zu bieten haben, die kommen da gar nicht mehr ins Spiel. Also Galloway nennt das ja auch eine Krise für junge Männer, weil sie sich in diesem System verloren fühlen. Mit schlimmen Konsequenzen.
Absolut, Markus. Und Galloway geht noch einen Schritt weiter, wenn es um männliche Vorbilder geht. Er warnt, dass junge Männer heute oft keine positiven Rollenmodelle haben, die sie inspirieren. Statt Vorbilder wie verantwortungsvolle Familienväter oder engagierte Community Leader? Schauen Sie zu fragwürdigen Figuren wie Influencern auf, die mit Geld und Status glänzen, oder sogar zu Typen wie Andrew Tate, die toxische Männlichkeitsbilder verbreiten? Das prägt Ihre Vorstellungen davon, was es heißt, erfolgreich zu sein.
Und das ist ja auch ein Problem. Ja, das ist ein Problem, das in Zukunft akut werden könnte. Galloway sagt, dass diese fehlenden Vorbilder dazu führen, dass viele Jungs denken, sie müssten entweder reich, attraktiv sein oder eben gar nicht mitspielen. Das könnte dann erklären, warum so viele junge Männer sich zurückziehen. Sei es aus dem Datingmarkt, sei es aus der Gesellschaft. Die sitzen dann eben nicht mehr in irgendeiner Firma, sondern zu Hause, machen ein bisschen Trading oder Bitcoin gehen überhaupt nicht mehr raus. Vielleicht sollten wir als Tech-Community mal überlegen, wie wir bessere Vorbilder fördern können, oder? Also, kennst du konkrete Beispiele?
Also Markus, wenn wir über Scott Galloways Sicht auf positive männliche Vorbilder reden, da wird's richtig spannend. Er nennt zwar keine konkreten Namen, also keinen, das ist das ultimative Vorbild, aber er zeichnet ein ziemlich klares Bild davon, wie solche Rollenmodelle aussehen sollten.
Und welche Aspekte spielen da eine Rolle?
Galloway sagt, junge Männer brauchen Vorbilder, die nicht nur mit Status und Geld glänzen, sondern die echt was vorleben, Disziplin, emotionale Stärke, Verantwortung und Einsatz für andere. Stell dir vor, Männer, die körperlich fit sind, weil das für Selbstmanagement steht, oder die sich für ihre Familie und die Gemeinschaft einsetzen. Er findet, wir sollten weg von toxischen Figuren wie Andrew Tate oder auch einem Elon Musk, die oft auf Aggression und Status setzen, und stattdessen traditionelle, unterstützende Typen wie engagierte Väter oder Mentoren ins Rampenlicht rücken. Galloway lädt uns quasi ein, solche Vorbilder in unserer eigenen Umgebung zu suchen und groß zu machen. Das ist doch ein Ansatz, der zum Nachdenken anregt, oder?
Das heißt aber auch, dass man sich umsehen muss, wer da so ist und was derjenige tut. Das präferiert die, die irgendwie auffallen.
Ja, Galloway kritisiert zugleich die Dominanz toxischer Vorbilder wie Andrew Tate oder Elon Musk, die oft auf Status und Aggression setzen, und plädiert dafür, traditionelle unterstützende Figuren wie engagierte Väter oder Mentoren wieder ins Rampenlicht zu rücken.
Die aber dann als langweilig gelten oder die man überhaupt nicht kennt, weil sie eben nicht auffallen.
Konkrete Namen nennt er jedoch nicht, sondern lädt dazu ein, solche Vorbilder in der eigenen Umgebung oder Gesellschaft zu suchen und zu fördern. Für heute lassen wir das mal sacken und danken euch fürs Zuhören zu diesem tiefgründigen Ausflug. Bleibt dran.
Volle Zustimmung, Sarah. Es geht darum, auch bei unbequemen Themen hinzugucken. Die Technologie, die wir entwickeln, also die ganze Branche entwickelt hat, macht. Lasst uns sie also verantwortungsvoll nutzen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir hier im Podcast in Zukunft nochmal aufgreifen sollten. Vielleicht auch mit Gästen, die da mehr zu sagen können. Was meinst du?
Gute Idee, Markus. Das wäre ein spannender Deep Dive. Wir haben ja auch überlegt, von diesem Tech-Podcast hier, der es ja sein soll, einen Spin-off zu machen, um auch solche Aspekte, die weitergreifen, aufzunehmen. Noch ist es nicht so weit, aber wir arbeiten dran. Aber für heute sagen wir erstmal danke fürs Zuhören. Das war Folge 127 des Goneo Podcasts. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Schreibt uns oder findet uns auf den üblichen Kanälen YouTube, LinkedIn, Instagram, Mastodon und natürlich auf einer anderen Plattform. Gern auch bei uns im Blog.
Ja, genau, die URL ist www.goneo.de/blog/podcast. Das war der Web Professionals Podcast, powered by Goneo, by Human and Artificial Intelligence and the Fear of Being Average. Macht's gut, bleibt tech begeistert. Bis zum nächsten Mal, dann ciao.